Vielleicht ist das das, was wir am wenigsten gerne hören. In Indras Netz treten wir hinein, wenn wir anfangen zu geben. Der Beginn des Gebens, die Bereitschaft zu teilen, ist der Beginn unserer Begegnung mit der Welt, ist die Aufnahme einer echten Verbindung mit der Welt. Dann durchbrechen wir unsere Isolation, dann finden wir Selbstvertrauen und Orientierung. Wir werden milder, freudiger, unser Zorn legt sich, wir werden zu einem Genießen. Aber vielleicht haben wir Angst davor, denn, wie gesagt, immer noch ist das Gefühl ja da, dass wir arm sind, wir haben nichts zu geben, oder was können denn schon die anderen mit dem, was ich geben kann, anfangen? Habe ich denn selbst genug? Und vielleicht noch mehr, was bleibt für mich übrig, wenn ich gebe? Ich denke, diese Fragen sind ernst zu nehmen. Sie sind genauso Teil unserer Juwelennatur wie die Möglichkeit des Gebens selbst. Nur, vielleicht gab es Momente, Situationen in unserem Leben, wo wir gegeben haben. Wo wir gegeben haben, nicht so sehr, weil wir denken, na ja, okay, wenn es denn sein muss. In dem Bewusstsein, ich gebe jetzt, ich tue etwas Gutes, ich bin nützlich für die anderen, sondern muss ganz selbstverständlich sein. Und in solchen Momenten werden wir immer die Erfahrung gemacht haben, dass Geben zugleich empfangen ist, zugleich erhalten, dass es überhaupt nicht zu trennen ist. Durch jeden Akt des Gebens werden wir reicher. Und wenn wir das Gefühl haben, ärmer zu werden, dann können wir sicher sein, dass wir nicht gegeben haben. Trotzdem mag es nützlich sein, auch damit zu geben, auch in dieser Weise zu geben. Aber es ist an diesem Punkt sicherlich gut, über einen Aspekt nachzudenken, der auch mit der Juwelenqualität von Ratnasambhava verbunden ist und mit seiner Großzügigkeit, seinem Geben. Es gibt ein Übermaß des Gebens, oder es gibt ein falsches Geben. Man kann Geben so weit betonen, dass Kommunikation unmöglich wird, dass Kommunikation blockiert wird. Wir können unseren Reichtum missbrauchen. Vielleicht eine der weit verbreitetsten Arten ist das zwanghafte Wohltätertum, was man manchmal findet. Unbedingt den anderen helfen wollen. Auf eine Weise, die den anderen überhaupt keine Möglichkeit gibt, selber sich daran zu beteiligen, zumindest, wohin es denn gehen soll. Vor ein paar Tagen erlebte ich ein Beispiel dafür in einer Spielsituation in einem Seminar. Wir machten also einige Rollenspiele und die Beteiligten führten ein Gespräch, wo einer als Führungskraft, der andere als Mitarbeiter, über mutmaßliche Alkoholprobleme redeten. Das heißt, die Führungskraft war der Überzeugung, der Mitarbeiter habe Alkoholprobleme. Und es war sehr, sehr deutlich spürbar, dass die Führungskraft wirklich helfen wollte. Dass die Führungskraft tatsächlich den Wunsch hatte, dass es diesem Mitarbeiter gut ging, dass er mit seinen Problemen zurechtkäme und seine Situation verändern könnte. Aber sie redete in einem solchen Ausmaß auf ihn ein, dass der andere überhaupt keine Chance hatte, während des ganzen Gesprächs überhaupt nur zu sagen, ob er denn Probleme damit hätte oder nicht. Diese Führungskraft stellte in einer Tour irgendwelche Fragen, beantwortete sie immer gleich auf vielfältige Weise selber. Und man sah es förmlich, wie der Gesprächspartner immer kleiner wurde, immer weniger wurde und überhaupt keinen Raum mehr fand, zu antworten, nichts empfangen konnte, nichts nehmen konnte. Und die Führungskraft, der die andere Rolle spielte, war am Ende echt frustriert, weil er sich doch so eingesetzt hat. So viel gegeben hatte. Und dieser Typ, dieser undankbare andere, war nicht bereit, das anzunehmen. Was für eine mangelnde Offenheit. Ja? Und das mag vielleicht extrem sein, aber ich denke, jeder von uns, ich kann mich also sicherlich an Situationen von mir selber erinnern, wo ich überzeugt war, dass etwas Bestimmtes für eine andere Person gut war und ich ließ der anderen Person keine Chance, auch nur in irgendeiner Weise darauf zu antworten, sondern stülpte es gewissermaßen über sie, überschüttete sie mit all meinen Reichtümern und machte es auf genau diese Weise unmöglich, dass Geben überhaupt geschehen konnte. Und war am Ende herzlich frustriert. Also, diese Art des Gebens ist sicherlich nicht Ratnasambhavas Geben, sondern Geben kann nur geschehen, wenn ich auch bereit bin zu empfangen, zu nehmen, Geben setzt immer Gegenseitigkeit voraus. Eine andere, vielleicht etwas verwandte Möglichkeit ist, den anderen mit dem Funkeln unseres Reichtums zu blenden. Gewissermaßen all unsere fantastischen, brillanten Eigenschaften zu exponieren, ein Feuerwerk unseres Geistes loszulassen, in der angeblichen Haltung, den anderen zu unterstützen, ihm Hilfe zu geben. Oder auch unsere Bereitschaft, materielle Dinge zu geben, mit dem Hauptzweck zu zeigen, wie reich wir sind und wie toll es doch ist, dass wir das alles haben und geben können. Also auch diese Art des Gebens, indem wir gewissermaßen andere blenden mit unserem Reichtum und das ganze Geben benutzen, um uns noch ein Stück stolzer zu machen, um noch ein Stück überheblicher zu werden, auch dies verhindert Kommunikation. Es ist für den anderen immer mit einer Art Peinlichkeit oder auch gewissen Furcht verbunden, dann anzunehmen, weil der andere spürt selbstverständlich, dass in diesem Geben der Stolz des Gebers ein Hauptmotiv ist. Und er fragt sich, Moment, was nehme ich mit an, wenn ich diese Gabe nehme? Also auch diese Art Geben verhindert Kommunikation. Und es ist dabei ganz egal, ob es sich um materielle oder sogenannte ideelle oder spirituelle Gaben handelt. Schließlich eine dritte Art des Gebens, die zur Kommunikationsblockade führt, ist Geben, um zu kontrollieren. Geben, um Macht auszuüben. Geben, um eine Situation zu gängeln. Zu sagen, okay, ich gebe, damit du das und das machst. Vielleicht ist das eine der verbreitetsten Arten des Gebens auch innerhalb des Buddhismus. Wir wissen, in der buddhistischen Tradition werden Gaben an die Mönche als Feld des Verdienstes, als sehr, sehr wichtig angesehen. Mit diesen Gaben sind aber gewissermaßen unausgesprochen ganz klare Erwartungen verbunden. Ich gebe und du hältst dich an die Regeln. Und mit meiner Gabe habe ich den Anspruch, dass du die Regeln einhältst. Und wenn wir solche Erwartungen, egal wie sie mal ursprünglich begründet sein mochten, an unsere Gabe knüpfen, ich gebe, damit hier das und das stattfindet. Ich gebe, damit du auf Retreat gehen kannst. Aber du musst auch auf Retreat gehen. Du musst dort auch meditieren. Ich möchte dein Programm gerne sehen. Ja? Was es auch sein mag. Wenn wir diese Art von Bedingungen, wie her wir sie auch begründen mögen, an unser Geben knüpfen, haben wir uns selbst verraten und haben auch denjenigen, der empfängt, verraten. Weil wir wollen kontrollieren. Wir wollen die Macht über das halten, was der andere tut. Was also ist die Voraussetzung für echtes, für wirkliches Geben? Ich denke, zumindest eine wichtige Voraussetzung, und auch sie finden wir in Ratnasambhava, ist innere Stille. Ist Gewahrsein. Und ein wirkliches Schätzen und eine Offenheit für das, was geschieht. Die Voraussetzung ist Meditation. Und Ratnasambhava, der zwar seine Hand ausgestreckt hält, um zu geben, Ratnasambhava, der all den Reichtum zeigt, dem Juwel, in seinem Funkeln und Strahlen, Ratnasambhava sitzt in der Haltung der Meditation. Sie drückt aus, dass er aus vollkommener Stille oder aus vollkommener Klarheit heraus seinen Reichtum teilt. Ratnasambhavas Geben geschieht dann, wenn wir zwischen uns selbst und demjenigen, den wir geben, keinen unauflöslichen Unterschied mehr erkennen. Wenn wir gewissermaßen so in den Empfänger versunken oder mit ihm verbunden sind, dass die Trennung zwischen uns selbst und ihm aufhört zu existieren. Dieses Geben geschieht dann, wenn wir uns wirklich auf eine andere Person einlassen und selbst durchlässig werden, selbst offen werden für unsere natürliche Verbundenheit mit anderen Menschen, mit der ganzen Welt.